NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Elke Heidenreich liest den dritten von 5 Auszügen aus ihrem Essayband Altern. In jedem Alter verlieren wir etwas und gewinnen etwas hinzu, so hieß es gestern. Dabei lässt Elke Heidenreich auch die Verluste nicht aus. Doch in einer Sache ist sie sich hundertprozentig sicher: Nichts tun im Alter macht niemanden glücklich, denn dann übernehmen die Zipperlein die Oberhand. Man muss dem Leben einen Sinn geben, wenn man nicht mehr arbeitet. Neugier und Disziplin, Reduktion und Konzentration sind die Schlüsselbegriffe, an denen Elke Heidenreich sich ausrichtet. Ein großes Problem auch für sie ist allerdings das Loslassen, wozu auch das Entrümpeln gehört, nicht nur von materiellen Dingen, sondern auch von Beziehungen und Vorhaben, die einem nicht mehr gut tun.
Und ja, die Kraft, die geht uns auch aus. Früher bin ich bei Lesereisen nachmittags durch die Städte gestreunt, in denen ich abends las. Jetzt liege ich im Hotelbett und schlafe, um den Abend gut hinzukriegen. Und wenn ich zurückdenke, in jedem Alter hat sich irgendwas geändert, das ist doch normal. Irgendwann bin ich vom Fahrrad auf die Vespa umgestiegen und dann von der Vespa auf ein richtiges Motorrad. Vom Motorrad aufs Auto, alte Schrottkisten, von den Schrottkisten in ein komfortables Reiseauto mit allem drum und dran. Heute fährt mich mein Freund meist durch die Gegend, ich chauffiere nur noch den Hund täglich in den Wald. Dinge ändern sich, man selbst ändert sich. Ich trage mehr Hosen als Röcke. Warum? Weil das Anziehen der Strumpfhosen so schwierig geworden ist. Und Strumpfhalter will ich nicht. Also röcke er im Sommer, wenn man keine Strümpfe braucht. Ich habe mein Leben lang fast nie irgendwelche Medikamente genommen. Jetzt im Alter holen sie mich plötzlich ein. 3 verschiedene Pillen, die mein Herz reparieren sollen. Und im Krankenhaus gab man mir die morgens, mittags, abends Tablettenbox dazu. Das ertrage ich nicht. Das habe ich überall bei alten Leuten gesehen, wie sie mit zittrigen Fingern Pillen einordnen in die kleinen Kästchen, um sich zu erinnern, ob sie sie morgens, mittags, abends schon genommen haben. Ich habe mit meinem Arzt darüber gesprochen und wir haben vereinbart, ich nehme sie brav alle 3, aber alle 3 auf einmal morgens zusammen und dann Schluss damit. Ich komme damit gut klar, ohne diesen elenden Tablettenschieber. Wenn das anderen auch so geht, dass sie diesen erbärmlichen Gegenstand nicht in der Küche oder im Bad sehen wollen, dann rate ich zu kleinen hübschen Pillendosen, blau für morgens, silbern für abends. Aber wem es nichts bedeutet, wem es sogar hilft, nur zu, der soll den Tablettenschieber füllen. Mir wird schon bei seinem Anblick elend. Nein, bitte nie mehr. Es sind die Kleinigkeiten, die zuerst anzeigen, dass man alt wird. Die Brillen werden dicker, man sitzt öfter beim Zahnarzt, die Lieblingsjacke geht vorne nicht mehr zu. Ich habe 40 Jahre lang 60 Kilo gewogen, jetzt wiege ich 70, obwohl ich nicht anders oder mehr esse, sogar eher weniger. Das ist wohl so im Alter. Man wird schwerfälliger und schwerer. Die Schuhe werden bequemer. Es ist nicht ganz einfach, welche zu finden, in denen man gut laufen kann und die trotzdem gut aussehen. Aber all das ist doch kein Drama. Mein Freund Gerhard Polt, inzwischen auch über 80, sagt: Elke, wir resignieren, aber vital. Und er lacht dabei. Sven Kunze denkt in Altern wie ein Gentleman über die Bedeutung des Wörtchens noch für das Alter nach. Was geht noch? Walking, schreibt er, geht noch. Jogging nicht mehr. Wir schwimmen keine 20 Bahnen mehr, aber 10 gehen noch. Ja, wir resignieren vital. Und ganz und gar verboten ist das große Aufbäumen. Das kann doch noch nicht alles gewesen sein. Als gäbe es einen Anspruch auf Glück. George Steiner hat dazu mal in einem Interview gesagt: Wir sind zu glücklich. Was für ein Satz. Und er stimmt. Wie glücklich sind wir in unserem seit Jahrzehnten kriegsfreien demokratischen Land? Wissen wir das noch zu schätzen? Ich schiebe ein Zitat von Sigmund Freud nach, das mich immer überzeugt hat: Die Absicht, dass der Mensch glücklich sei, ist im Plan der Schöpfung nicht enthalten. Wir müssen uns schon selbst ein wenig darum bemühen. Und ganz sicher ist, dass das persönliche Glück nicht vollkommen ist ohne das Glück der Allgemeinheit, auch wenn das eine Utopie sein mag. In unglücklichen Zeiten und Ländern voller Kriege und Unterdrückung kann der Mensch nicht wirklich glücklich sein, außer in kurzen, sehr persönlichen Augenblicken. Im Alter spürt man es mehr denn je, das Drama der Existenz, die Absurdität des Lebens. Und doch schreibt Julian Green ein paar Wochen vor seinem Tod mit 98 Jahren: In dem Alter, das ich nun erreicht habe, bin ich immer noch auf dem Schiff Hoffnung und glaube nicht an seinen Untergang. Bei meiner Geburt war die Welt nicht in Ordnung. Es war im Zweiten Weltkrieg, der dann noch ganze 2 Jahre dauerte. Wenn ich sterbe in ein paar Jahren, wird wieder irgendwo Krieg sein. Immer ist irgendwo Krieg. In einem Land zu leben, das während meines ganzen Lebens fast vom Krieg verschont war, auch das ist Glück. Ein großes, das größte Glück. Sagen wir mal so, es ist nicht unbedingt nötig, eine Maximierung von Glück anzustreben. Eine Minimierung von Unglück ist doch auch ein schönes Ziel. Und der Satz, man solle das Alter genießen, ist banaler Unfug. Man soll aus seinem Leben etwas machen. Man soll es mit Sinn aufladen. Immer. Wir werden geboren, wir werden sterben und lange verorten wir dieses Sterben in unendlich weiter Ferne. Wir sind viel zu beschäftigt, um wahrzunehmen, wie es immer näher rückt, wie wir immer älter werden. Das Statistische Bundesamt vermutet, im Jahr 2050 werden mindestens 35% der deutschen Bevölkerung über 60 Jahre alt sein. Gegenwärtig sind es etwa 28%. Wie geht man mit dieser Überalterung um? Wird das Folgen haben für unsere Demokratie? Die Demokratie braucht tatkräftige Akteure. Sind das die Alten noch? Ich mache mir darüber ehrlich gesagt keine allzu großen Gedanken. Oder sagen wir es so, ich bin angesichts der großen Probleme in dieser Welt ratlos und weiß, dass ich sie nicht mehr werde lösen können. Ich delegiere das an jetzige und künftige Politiker und versuche, solche zu wählen, die für diese Art Probleme ein Bewusstsein haben. Wo sind die eigentlich? Mitmischen kann ich nicht mehr. Aber eine mündige Bürgerin kann ich hoffentlich bis zuletzt bleiben. Es gibt Statistiken darüber, dass Frauen länger leben als Männer und warum. In der Zeitung lese ich immer mal wieder, dass Frauen über 50 sich unsichtbar fühlen und darunter leiden. Ob man unsichtbar ist oder nicht, hat man doch selbst in der Hand, oder? Benehme ich mich wie eine graue Maus, werde ich auch wie eine graue Maus gesehen. Selbstbewusstsein ist eine Gabe, die man trainieren kann. Und das braucht man mit 20, mit 50, mit 80. Ich fühle mich nicht unsichtbar, weil ich weiß, dass ich es nicht bin. In einem 2023 erschienenen Roman von Annette Mingels, Der letzte Liebende, gibt es erstaunlicherweise einen alternden Mann, der sich unsichtbar fühlt. Er war mal ein großer Charmeur und Herzensbrecher, jetzt ist er alt, versucht immer noch zu flirten, aber die Frauen reagieren nicht mehr. Karl hatte ein paar Mal versucht, Blickkontakt mit der Bibliothekarin herzustellen. Aber es schien ihm fast, als wäre er unsichtbar für sie. Keine wirklich neue Erfahrung. Schon seit etlichen Jahren hatte er das Gefühl, dass er kaum noch gesehen wurde. Als wäre das Alter eine Tarnkappe, wie sie in Märchen vorkam, nur dass es keine war, die man freiwillig aufsetzte. Er war zu der Überzeugung gelangt, dass die Menschen durch ihn hindurch sahen, um ihn nicht in Verlegenheit zu bringen. Und es war verblüffend, wie sehr diese Erkenntnis schmerzte. Sie stieß ihn in eine Einsamkeit, die sich wie ein nächtlicher See schwarz und tief um ihn ausbreitete. Die Einsamkeit, sagt Octavio Paz, ist der tiefste Grund der Conditio Humana, der Bedingung unseres Menschseins. Die Romanfigur Karl Kruger bei Annette Mingels hat nie mit so einer tiefen Einsamkeit gerechnet. Das Verhältnis zu seiner Frau Helen und seiner Tochter Lisa war nie das Beste. Es gab genug andere beglückende Frauenkontakte. Aber jetzt, im Alter, passiert auf einmal das. Karl war so einsam, dass er, wenn Lisa sich meldete, aufpassen musste, nicht dankbar zu klingen. Sein Körper schmerzte an den unerwartetsten Stellen. Abends musste er sich vornehmen, am nächsten Morgen auch wirklich aufzustehen. Und wenn ihn zwischendurch doch noch manchmal die Liebe zum Leben überkam, war es eine ebenso verzweifelte wie einseitige Schwärmerei. Aber sonst war alles in Ordnung bei ihm. Sonst war alles in Ordnung? Gar nichts ist in Ordnung. Und aus Untersuchungen wissen wir, dass die Alterseinsamkeit Männer viel schwerer und häufiger trifft als die Frauen, die es eher schaffen, ein Netzwerk von Freunden um sich zu bilden. Der französische Sozialphilosoph und Schriftsteller André Gorz beginnt 2006, 83-jährig, seinen erschütternd schönen Liebes- und Abschiedsbrief an seine Frau Doreen, Brief an D. so. Bald wirst du jetzt 82 sein. Du bist um 6 Zentimeter kleiner geworden. Du wiegst nur noch 45 Kilo und bist immer noch so schön, graziös und begehrenswert. Seit 58 Jahren leben wir nun zusammen. Und ich liebe dich mehr denn je. Im Jahr darauf nahmen er und seine schwerkranke Frau sich gemeinsam das Leben. Die Geschichte ihrer Liebe ist ergreifend und beweist, dass nichts, was uns glücklich macht, im Alter vorbei sein muss. Nichts. Nichts. Sehen Sie, das meine ich zum Beispiel damit, wenn ich immer wieder sage, Literatur kann trösten, helfen, erklären. Wir finden uns darin wieder, ob alt oder jung. Auch Jane Campbell freut sich in ihrer Erzählung vom Alleinsein darüber, dass die Spuren unserer Vergangenheit unwiderruflich in unser gegenwärtiges Leben eingewebt sind, sicht- oder hörbar für alle, die Augen oder Ohren dafür haben. Jane Campbells Kleine Kratzer ist derzeit mein Lieblingsbuch. Campbell ist selbst über 80 und ärgert sich darüber, dass die Alten immer nur von den Jungen beschrieben werden. Mutter ist gebrechlich, Vater ist dement, die Eltern sterben, man löst das Elternhaus auf, wohin mit Mutter? Als wären wir im Alter nicht mehr zu einem eigenen Leben fähig, sagt Campbell. Und sie beschreibt alte und alt werdende Frauen mit ihren Bosheiten, Temperamenten, Fähigkeiten und Leidenschaften, die sie schon ihr ganzes Leben lang hatten. Warum sollte das alles im Alter plötzlich aufhören, einfach nicht mehr da sein? Ich war immer ungeduldig. Da werde ich jetzt mit über 80 bestimmt kein sanftes Kätzchen mehr. Und Campbell begeistert mich mit Sätzen wie: Ich will nicht, dass mein Verstand zu einem Haufen fehlerhafter Eindrücke aus der Vergangenheit verkommt. Das heißt, ich mache mir weder über das Damals noch über das Jetzt etwas vor. Und auch ich wehre mich gegen das, was Campbell Enteignung nennt. Das Altern, schreibt sie, wird oft als eine Phase der Kumulation dargestellt, der Anhäufung von Krankheiten, Beschwerden, Falten. Aber in Wirklichkeit ist es ein Prozess der Enteignung. Freiheit, Respekt, Lust, all das, was man früher so selbstverständlich besessen und genossen hat, wird einem nach und nach genommen. Wir dürfen nicht zulassen, dass es uns genommen wird. Wir dürfen uns nicht enteignen lassen, aber dazu gehört auch, in der Gegenwart und nicht in der Vergangenheit zu leben. Es stimmt, dass diese Vergangenheiten uns im Alter einholen, aber wir neigen auch dazu, sie zu beschönigen und zu verklären. Die Gegenwart wird nicht erträglicher durch rückblickende Vergleiche. Sie wird erträglich und sinnvoll durch waches an ihr Teilnehmen. Die Protagonistin in Campbells Erzählung Katzenbuckel beklagt sich über diese Enteignung. Sie fühlt sich der Kontrolle und Eleganz beraubt und all der Reize, die ich einst im Überfluss besaß. Natürlich lassen sich Leidenschaften nicht mehr so exzessiv ausleben wie mit 20, aber deshalb sind sie doch noch da. Und Jane Campbell, die eine alte und erfahrene Psychoanalytikerin ist, weiß das. In ihrer Erzählung 183 Minuten beschreibt sie die Begegnung zweier alter Menschen im Zug. Sie reden 3 Stunden miteinander. Und dass sie einander verstanden, war essentiell, denn beide hatten sich inzwischen außerdem an die Erkenntnis gewöhnt, dass ihr Leben, ihr inneres, geistiges und emotionales Leben und man könnte noch hinzufügen, ihr seelisches, in den Augen der Gesellschaft und insbesondere der Familie nicht existierte. Als bedeutet das erste Auftreten von Falten und eine gewisse Unsicherheit des Gleichgewichts zugleich die Auslöschung allen Denkens, allen Sinns, aller Hoffnung, aller Ziele, aller, wie er viel später zu ihr sagte, Leidenschaft. Die beiden kommen zum Entsetzen ihrer Familien nach dieser Reise als Paar zusammen. Und wenn auch die Geschichte nicht gut ausgeht, wann geht die Liebe schon mal gut aus, so leben sie doch ihr Leben mit ihren Gefühlen und nach ihren Vorstellungen und nicht nach den Vorstellungen ihrer Familien, für die sie als Alte irgendwie fast schon tot sind, zumindest nichts anderes als den Tod mehr zu erwarten haben. Schon gar nicht so eine, ja, als obszön empfundene Liebe. Bettina Abarbanel, die Übersetzerin von Jane Campbell, hat der Autorin in einem Dankesbrief geschrieben, wie sie uns in die Lebenswelten dieser Frauen mitnehmen, uns an ihren Ängsten, Sehnsüchten, Hoffnungen und mitunter diebischen Freuden teilnehmen lassen, gegen den Strich gebürstet, überraschend, mit Klischees über das Alter aufräumend, präzise, einfühlsam, lebensklug und gewitzt. Das ist einfach wunderbar. Und es zeigt etwas so Wichtiges. Egal wie es nach außen hin scheinen mag, niemand ist je bloß alt, sondern vor allem eine unverwechselbare Persönlichkeit mit den vielfältigsten Erfahrungen und Erinnerungen. Sie schließt ihren schönen Brief mit einem Dank an die Autorin, dem ich mich nur anschließen kann. Auch der amerikanische Schriftsteller Kent Harouf erzählt in seinem Roman »Unsere Seelen bei Nacht«, spektakulär verfilmt mit Jane Fonda und Robert Redford, von der Möglichkeit der Nähe im Alter. Eddie und Louis sind beide um die 70, beide verwitwet. Sie leben in einer Kleinstadt, kennen sich seit Jahren, kannten ihre gegenseitigen Ehepartner. Weil die langen schlaflosen Nächte so schwer zu ertragen sind, schlägt Eddie eines Tages vor, Louis solle doch abends zu ihr kommen. Er zögert und dann kommt er mit Schlafanzug und Zahnbürste. Und es geht nicht um Sex, es geht um menschliche Nähe und darum, in der dunklen Nacht nebeneinander zu liegen und die schlaflose Einsamkeit zu vertreiben. Sie erzählen einander Gedanken, Erinnerungen, Geschichten und sie sind beide glücklich damit. Aber sie haben das Getratsche der Kleinstadt und die grenzenlose Spießigkeit ihrer empörten Kinder unterschätzt. Denen gelingt es, mit ihren engen, beleidigten Moralvorstellungen dieses humane Arrangement zu zerstören. Sie zerstören damit gründlich das Leben und das Glück ihrer Eltern. Vielleicht ist dieses erbärmliche Denken der erbärmlichen Zeit geschuldet, in der wir leben. Einer Zeit des völlig verblödeten Äußerlichkeiten und Jugendkultes, in der ein Clan wie die Kardashians mit nichts als Schminke, Mode und einem uninteressanten Leben Millionen Menschen beeindruckt und Milliarden Dollars verdient. Eine einzige strohdumme Verblendung. Wie soll jemand, der hypnotisiert auf den Hintern von Kim Kardashian starrt, die Schönheit einer alten Frau wahrnehmen? Irgendwo habe ich aufgeschnappt, in a world full of Kardashians, wie an Audrey. Bin ich zu alt, um den Begriff, um das Leben einer Influencerin zu begreifen? Einfluss worauf? Einfluss womit? Was bleibt, wenn die Produkte wegfallen, für die geworben wird? Hallo? Ist hinter all der Tönchen noch ein Leben? Age doesn't define you. Das war 2021 der Slogan der Weltgesundheitsorganisation gegen einen neuen abschätzigen Begriff Ageism. So viel wie Altersdiskriminierung. Ja, die gibt es. Aber ich erinnere mich noch sehr gut an die Jugenddiskriminierung damals. Unsere Haare waren zu lang, unsere Klamotten zu wild, unsere Musik zu laut, unsere Proteste zu unverschämt, unsere Sexualität zu freizügig. Erst waren wir die verhassten Revoluzzer, in der Mitte des Lebens die angepassten Spießer, jetzt sind wir die Alten, die an allem schuld sind. So what? Jean Améry sagt, die Alten seien gefangen in der Dialektik zwischen Revolte und Resignation. Ich denke, darin gefangen ist man nur, wenn man es zulässt. Dazu kommt, die Alten sind keine solche homogene Gemeinschaft. Da ist jede und jeder für sich. Und das liegt daran, dass kaum jemand sich mit seinem Alter identifiziert. Keiner sagt, ich bin alt und das ist gut so. Noch ein ganz wichtiger Gedanke. Die deutsch-britische Sozialarbeiterin Lilly Pinkus schrieb darüber schon vor mehr als 20 Jahren in ihrem Buch »Das hohe Alter«. Sie schrieb, alte Menschen sind ja nicht alle gleich. Wahrscheinlich sind sie das sogar noch weniger als irgendeine andere Altersgruppe. Denn ihr langes Leben hat sie zu Individualisten gemacht. Eines unserer augenblicklichen Probleme ist, dass die Gesellschaft sich weigert, das zu verstehen und alle alten Leute als gleich behandelt. Ich sehe um mich herum Frauen, die sehr anders altern als ich. Und manchmal, wenn nach Lesungen eine Frau beim Signieren zu mir sagt, wir sind derselbe Jahrgang, und ich sehe hoch und da steht ein zerknittertes Mütterchen in beigen Oma-Klamotten, dann denke ich, nee jetzt, oder? Das bin ich nicht. Man ist nicht gleichaltrig, bloß weil man im selben Jahr geboren wurde. Das sieht jeder, der nach 30 oder 40 Jahren ein Klassentreffen besucht, schrieb Claudius Seidel in der FAZ. Körperliche Arbeit macht alt, Armut auch. Und am schnellsten lässt einen wohl ein Leben ohne Herausforderungen altern. Kann es sein, dass für einige Menschen ein Leben ohne Herausforderungen als erstrebenswert gilt? Da kann ich nicht mithalten. Es kann keine Interessengemeinschaft entstehen, weil wir Gleichalten eben nicht gleich alt sind. Es gibt multimorbide 80-Jährige und solche, die den Marathon mitlaufen. Es gibt zufriedene und verzweifelte Alte, heitere und mürrische, ängstliche und mutige. Und natürlich gibt es auch die Unzurechnungsfähigen, die wieder wie Kinder werden, die lachen und vergessen. Er liest immer wieder dasselbe Buch, sagte mir ein Freund über seinen dement werdenden Lebensgefährten. Er merkt aber nicht, dass es immer dasselbe ist und er ist glücklich, denn es gefällt ihm jedes Mal wieder. 17-Jährige sind immer 17, oder? Nein, wohl auch nicht. Es gibt enorm verwelkte, mutlose junge Menschen. Aber es ist was dran, dass das Altern individuell sehr unterschiedlich abläuft und das Jungsein eher nicht. Es wird ein Irrsinnsgetue um das Alter gemacht, als wären die Jahre davor nicht auch Alter gewesen. Jedes Alter ist ein Alter. Und das Leben, das man führt, das man geführt hat, spielt beim Altern eine große Rolle. Schopenhauer sagt, dass die ersten 40 Jahre unseres Lebens den Text liefern und die folgenden 30 den Kommentar dazu. Ich denke es ohne Hochmut. Ich kenne viele jüngere Frauen, die älter scheinen als ich. Und dann sehe ich meine Freundin Elisabeth, die, während ich dieses Buch schreibe, im 106. Lebensjahr ist und klar im Kopf. Mit 23 Jahren wurde sie in Jura promoviert. Und ihr Leben lang hat sie gedacht, gelesen, Anteil genommen. Sie ist im Kopf jünger als ich. Sie ist nie verzagt. Ich oft. Manchmal trinken wir einen Marillenschnaps zusammen und sie sagt, lass sie nicht so hängen, was soll ich denn sagen? Werde du erst mal 100. Will ich 100 werden? Ich will nicht 100 werden. Ich bin 80. Da denkt man nicht weiter als bis zum nächsten Frühjahr oder bis zum nächsten Tag. Und klar, natürlich lasse ich mich manchmal hängen. Natürlich gibt es diese Tage ohne Mut und Kraft. Aber die hatte ich mit 18, mit 30, Mitte 50, Anfang 70 auch schon. Solange man wieder herauskommt, solange man wieder an die Oberfläche kommen und weiteratmen kann, darf es ruhig mal sein, das Untertauchen und das Durchhängen. Ich liebe diesen Satz des Philosophen Ludwig Wittgenstein, der sagt, nehmen Sie das Leben in kleinen Dosen, schauen Sie nie weiter als bis zum Mittag- oder Abendessen. Ja, und dann erinnern Sie sich bitte noch an Keith Richards, unbedingt ein Glas Wein zum Mittag- und Abendessen. Die Strecke, die mir noch bleibt, ist sehr viel kürzer als die Strecke, die schon war, als wüsste ich das nicht. Macht mir das Angst? Nein. Weder das Altern noch das Sterben, schon gar nicht der Tod. Gegen Schmerzen kann man etwas machen. Der Verfall ist normal. Der Tod gehört zum Leben. Milliarden vor mir haben das geschafft, oft unter erbärmlichsten Umständen. Da werde ich diesen Schritt, diesen Übergang wohl auch schaffen. Noch bin ich in der Arena und was dann nach jener Stunde sein wird, wenn dies geschah, weiß niemand. Keine Kunde kam je von da. Das ist aus dem Gedicht »Aus Fernen, aus Reichen« von Gottfried Benn. Naja, es stimmt nicht ganz. Natürlich habe ich manchmal Angst. Angst vor dem letzten Atemzug, dem Dunkel danach, dem Nicht-mehr-Sein. Diese Angst kommt manchmal in den Nächten. Aber wenn es hell wird, verschwindet sie auch wieder und dann stehe ich auf und mache da weiter, wo ich am Abend vorher aufgehört habe und überhaupt muss erstmal der Hund raus. Mein Tanzstundenpartner von 1959, da waren wir 16, ist immer noch mein Freund. Er ist Chirurg. Bis ins 75. Lebensjahr hat er operiert, mit großer Leidenschaft. Die Hautärztin, zu der ich einmal im Jahr vorsichtshalber ging und die gerade mit 86 Jahren starb, hat bis 85 gearbeitet und war die schönste Frau, die ich kannte. Ich bin, wenn dieses Buch erscheint, 81 und immer noch aktiv im Fernsehen, zum Beispiel im Schweizer Literaturclub. Es geht also. Man muss es sich nur zutrauen und es wollen, denke ich. Man kann sich natürlich auch in die Ecke setzen, stricken und die Katze streicheln. Ist auch schön, wird aber schnell langweilig. Und Langeweile macht alt, meistens. Aber nach Walter Benjamin gibt es ja auch eine Langeweile, die der Traumvogel ist, der das Ei der Erfahrung ausbrütet. Zulassen, dass etwas Neues entsteht. Dazu kann Nichtstun schön sein. Das leiste ich mir inzwischen auch manchmal. Aber Nichtstun macht nur Sinn als Gegensatz von Tun. Wenn ich nichts mehr tue, wozu bin ich dann auch da? Ja, das klingt jetzt schnippisch, aber ich meine es nicht so. Und ich weiß genau, das, was ich jetzt sage, trifft nicht auf alle zu. Denn im Alter arm sein, im Alter krank sein, das ist fürchterlich. Menschen, die in ihrem Leben körperlich schwer arbeiten mussten, zum Beispiel meine Onkels damals im Ruhrgebiet unter Tage oder die Bauern auf dem Land, sie altern schneller und schwerer als jemand, der immer nur am Schreibtisch saß. Der Körper verschleißt früher. Und ich glaube auch, dass geistige Arbeit jünger erhält als körperliche. Nur kann man sich das ja kaum je aussuchen. Man wird in ein bestimmtes Leben hineingeboren, das gibt die Richtung vor. Für die sozial Schwachen schwinden alle schönen Möglichkeiten radikal. Ich weiß das. Meine Mutter war arm und wurde über 90. Sie nahm stolz kein Geld von mir an und starb schwer. Sie war am Ende sprachlos und unversöhnt. Sie hatte im Blick ihrer blauen Augen eine ungeheure Wut. Ich sah, wie enttäuscht sie war, wie zornig auf das, was zwei Kriege, Ehemann, Tochter ihr angetan hatten. Sie war fassungslos über das Scheitern ihrer Träume und sah mich an, als wollte sie sagen, das soll es gewesen sein? Was für ein gigantischer Betrug. Und ich habe sie total verstanden. Ich habe 2011 ein Buch über den walisischen Dichter Dylan Thomas geschrieben, der am Sterbebett seines sonst so starken Vaters fassungslos darüber war, wie sanft und still der Vater hinüberging. Und er schrieb sein berühmtestes Gedicht, »Do not go gentle into that good night«, Old age should burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying of the light. Geh nicht so gelassen in die Nacht. Wüte gegen das Dunkelwerden. Ich habe dieses Gedicht in die Todesanzeige meiner Mutter geschrieben. Es hätte ihr gefallen. Und ich bin oft genauso. Ich möchte gelassen sein. Aber es gibt so vieles am Leben in der Welt, das mich empört, vielleicht bis zuletzt. Das Heim, in dem sie starb, hat mich zum Beispiel empört. In diesem Heim saßen verlassene alte Menschen Tag aus, Tag ein und schauten einfach nur vor sich hin, abgestellt. Aufs Mittagessen und Abendessen warten, anders als Wittgenstein das meint, und auf den Tod. Ja, man macht immerhin heutzutage überall Angebote, an Aktivitäten teilzunehmen. Aber werden sie genutzt, gern genutzt? Können sie noch genutzt werden nach einem Leben, das die meisten Menschen abgenutzt hat, um im Bild zu bleiben? Wie lernt man, alt zu sein, schwächer zu sein, dennoch am Leben und im Leben zu sein? Natalia Ginzburg schreibt in ihrer Erzählung »Die Frauen«: Um ohne Grauen mit ihrem Sein zusammenzuleben, müssen sie an einem gewissen Punkt ihr Alter vergessen. Daher verbannen sie ihr Alter in einen geheimen Winkel des Denkens und leben nun, ohne je wieder einen Blick dorthin zu werfen. Sie wissen aber, dass in jenem Winkel von Nebel eingehüllt ihr Alter existiert. Nicht nur existiert es, sondern es wächst jeden Tag wie ein giftiges Unkraut. Gleichzeitig streben sie danach, mit rasender Geschwindigkeit bis zur Erde gebückte, weißhaarige alte Frauen zu werden. Sie träumen von schlohweißen, lockigen Haaren, aufgelöst wie die Wollfüllung der Matratzen. Denn dann werden sie nicht mehr schwer auszuhalten und lächerlich sein, sondern verehrungswürdig und freundlich. Niemand wird mehr an ihnen die Zeichen des Alters feststellen, weil sie das Alter schlechthin verkörpern werden. Tja, das war vor 50 Jahren. Da hat sich aber ordentlich was geändert. Das verehrungswürdige, weißhaarige Alter wurde weitgehend abgeschafft. Wir sind nicht die Großmütter von damals, die Kissen besticken, Strümpfe stopfen und weisen Rat in Lebensfragen geben. Wir nehmen noch teil am Leben und verunsichern damit oft unsere Umgebung, die vom Alter unter Umständen noch ganz andere Vorstellungen hat. Der Mensch gehört zu den Lebewesen, die am ältesten werden. Einige Schildkröten übertreffen uns. Ein Stör kann 150 werden und ein Storch 100. Aber dann kommen ziemlich bald wir, natürlich nach den Bäumen. Wenn Pflanzen zählen, dann bringt der Apfelbaum es auf 200, die Birne auf 300, die Eiche auf über 1000 und der Mammutbaum auf 4000 Jahre. Da können wir nicht mithalten. Aber wir wissen besser als jede Generation vor uns, wie sehr die Zukunft der Welt, der Natur, des Menschen bedroht ist. Wir haben alles in Unordnung gebracht. Und wir sind die einzigen Lebewesen, die das wissen und die nach dem Warum fragen und die es vielleicht doch wieder in Ordnung bringen können. Hier hilft mir mal wieder mein Aufwachsen im Pfarrhaus und mein Studium der Religionswissenschaft, denn es erinnert mich an einen höchst erstaunlichen und nicht sehr bekannten Psalm, den Psalm Nummer 8. Da wird Gott gelobt und dann heißt es plötzlich in den Versen 5 bis 7, »Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst?« Und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst. Du hast ihn wenig niedriger gemacht denn Gott. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk. Aha, der Mensch, das so unvollkommene Wesen, ist mit dem Schöpfer quasi auf einer Stufe. Wir sind ja eh nach seinem Vorbild geschaffen. Also liegt auch die Schöpfung in unserer Hand. Und das, was wir damit machen, zum Guten oder Schlechten, Paradies erhalten oder zerstören.
Elke Heidenreich mit der dritten Folge aus ihrem Essayband Altern. Das Buch ist bei Hansa Berlin erschienen, das Hörbuch bei Tacheles. Die heutige Folge finden Sie online bei uns und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's dann weiter.
NDR Kultur.
Um 9 Uhr mit Tarek Yusbashi. In Washington läuft der NATO-Gipfel zum 75-jährigen Bestehen des Militärbündnisses. Nach einem Festakt gestern Abend steht heute vor allem der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine im Mittelpunkt. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Jonas Valentin Weber.
Für Deutschland ist neben Kanzler Scholz und Außenministerin Baerbock auch Verteidigungsminister Pistorius dabei. Auf NDR Info würdigte Pistorius die NATO als Garant für Freiheit und Sicherheit. Gleichzeitig rief er die NATO-Partner dazu auf, die Ukraine noch stärker zu unterstützen. Gerade bei der Luftabwehr brauche das Land zusätzliche Hilfe. Da muss mehr passieren, so Pistorius wörtlich. Vor allem auch, um kritische Infrastruktur wie Energieanlagen oder Krankenhäuser zu schützen. Auch fehle es der Ukraine weiter an Munition, vor allem für Artilleriesysteme.
Bei einem israelischen Angriff auf eine Schule im Gazastreifen sind nach Darstellung der Terrororganisation Hamas mindestens 29 Menschen